Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge unseres Podcasts Rotes Meer als eine Farbe. Ich bin Yvonne.
Ich bin Julian.
Und wir wollen uns heute inhaltlich, nicht wie in unserer Pilotfolge angekündigt, mit der Initiative Solidarität statt Hamstern beschäftigen. Aber wir bleiben thematisch beim Umgang mit dem Coronavirus und der aktuellen Situation dazu und möchten so ein bisschen uns angucken, inwiefern der Coronavirus als Gelegenheit, die gesellschaftlichen kapitalistischen Verhältnisse zum Positiv zu verändern, gewertet werden kann. Und wir würden dann in der nächsten Folge trotzdem als Gast eine Person der Initiative Solidarität statt Hamstern da haben. Das heißt, das entgeht uns nicht. Wir haben vor, immer in jedem Podcast auch am Anfang so ein bisschen zu erzählen, was machen die Falken so, an welchen Themen sind wir gerade dran und auch, was gibt es in Hannover sonst noch so für politische Themenfelder und Aktionsmöglichkeiten, die gerade von Relevanz sind. Ich würde jetzt einmal starten nochmal mit so, was sind die Falken eigentlich überhaupt? Das haben wir beim letzten Mal schon so ein bisschen angerissen und würde heute nochmal ein bisschen mehr erzählen. Und zwar sind die Falken ein unabhängiger, linker, selbstorganisierter Kinder- und Jugendverband in der Tradition der Arbeiterinnenjugendbewegung. Eins unserer Ziele ist, dass wir Kinder und Jugendlichen Alternativen zu kommerziellen Bildungs- und Freizeitangeboten bieten möchten. Und dafür organisieren wir uns in Gruppen und veranstalten Zeltlager und auch internationale Jugendbegegnungen, machen Seminare, machen Fahrten, die dann immer in der Gruppe stattfinden. Als größeres Ziel wollen wir kapitalistische Verhältnisse überwinden und einen demokratischen Sozialismus aufbauen, also utopische Vorstellung von, wie hätten wir gerne die Welt. Das liegt daran, dass wir kritisieren, dass in der Welt, so wie sie aktuell ist, Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen, die eher auf Profit ausgelegt sind und nicht daran, was die Menschen eigentlich selber gerne für sich und für ein schönes Leben brauchen. Und deswegen würden wir uns als Falken auch als antikapitalistisch, antirassistisch und feministisch bezeichnen, weil es eben darum geht, dass wir uns von verschiedenen Unterdrückungen befreien. Das Ziel, wo es dann am Ende hingehen soll, ist Sozialismus, was für uns bedeutet, ein solidarisches Leben in Freiheit und Gleichheit von allen Menschen, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, ökonomischer Herkunft. Die Gruppen, die wir so machen, die sind alle ehrenamtlich getragen, das heißt, die Jugendlichen organisieren sich, wie eben schon gesagt, selber. Und das gemeinsame Erleben und selbstorganisierte Handeln steht dabei im Mittelpunkt. In unserer nächsten Folge erzählen wir euch dann auch nochmal, was heißt das dann so genau in der Praxis? Also wo kann man sich wie bei den Falken genau einbringen? Und für heute soll es das erstmal so ganz grob gewesen sein. Dann wollten wir euch als nächstes so ein bisschen erzählen, was geht in Hannover gerade so an politischen Kämpfen, mit denen wir uns als Falken auch beschäftigt haben. Und da hat viel in letzter Zeit so online stattgefunden, aufgrund von der aktuellen Situation. Und da gab es mehrere verschiedene Online-Aktionen, von denen euch Julian jetzt so ein bisschen was erzählt.
Am 21. März fand eine, auch wenn das nicht super online war, aber fand eine Transpi-Aktion statt zum Internationalen Tag gegen den Rassismus. Dort wurden Menschen aufgefordert, motiviert, Transpis zu schreiben mit verschiedenen Inhalten und die bei sich aus dem Fenster zu hängen. Das wurde, glaube ich, auch relativ viel gemacht. Das konnte man online dann, glaube ich, viel. Ich glaube, bei Seebrücke konnte man das Instagram relativ üppig einsehen. Es gab eine Aktion, wo Menschen mit Kreide, Silhouetten und oder politische Inhalte auf die Straße gemalt haben in Bezug auf die Situation der Geflüchteten an den EU-Außengrenzen. Auch dies war maßgeblich von der Seebrücke. Wenn man das nochmal nachgucken will, gibt es bei Instagram dort die Hashtags Leave No One Behind and Europe Must Act. Des Weiteren gab es einen rassistischen N-Wort-Vorfall in Hannover, bei dem die Betroffene vor Gericht gezogen ist. Der Täter wurde lediglich für einen Hitlergruß verurteilt, nicht aber für die rassistische Beleidigung an sich. Die Richterin hat im Nachhinein selbst noch rassistisch gehandelt und indem sie die Betroffene quasi zum Schweigen brachte. Wir fordern das Gericht natürlich auf, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen und diesen wie immer konsequent zu ahnden. Mehr dazu kann man bei Instagram finden auf der Seite Decolonize Hannover.
Dann haben auch die ersten tatsächlichen Online-Demos stattgefunden. Die Seebrücke hatte am 28. März eine Online-Demo, wo quasi auch zum Thema Geflüchtete an den EU-Außengrenzen und deren aktuellen Situation aufmerksam gemacht wurde. Da waren relativ viele Leute online unterwegs und haben quasi die Message auf verschiedenen per Twitter und auch Instagram verbreitet und es gab Redebeiträge tatsächlich auch online und man konnte das Ganze verfolgen. Und am 28. März, da sollte sowieso der European Housing Action Day stattfinden, der von einem deutschlandweiten Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn stattgefunden hat. Da ging es sehr viel um Wohnraumpolitik und die haben auch verschiedene Online-Aktionen gestartet, um eben auf Themen, die mit Wohnraumpolitik zu tun haben, aufmerksam zu machen. Es hat bestimmt noch jede Menge andere Sachen stattgefunden, aber das waren so die Sachen, wo wir als Falken irgendwie auch uns thematisch mit beschäftigt haben. Deswegen fanden wir das irgendwie sinnvoll, euch davon auch zu erzählen. Genau, beim nächsten Mal gucken wir, was da in der Zwischenzeit stattgefunden hat. Und jetzt würden wir uns dann unserer Fragestellung der heutigen Folge widmen. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der sich jetzt eben einmal selber vorstellen würde.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich bin Alexander Neupert-Doppler aus Hannover. Ich war selber bis 2018 Bildungsreferent bei den Falken hier in Hannover. Und genau, zurzeit lebe ich in Hannover, wohne in Berlin und arbeite in Potsdam als wissenschaftlicher Mitarbeiter für politische Theorien. Und auch wenn das, was wir gerade erleben, als Corona-Krise sicherlich eher eine Zeit für Praxis, für solidarische Praxis ist, kann es wahrscheinlich auch nicht schaden, sich ein paar theoretische Gedanken zu machen, wie man das Ganze nun einordnet und vor allem auch über die Perspektive zu diskutieren, wie geht es danach eigentlich weiter.
Ja, sehr schön, dass du da bist. Wir haben gedacht, wir starten mal mit so einer, ich weiß gar nicht, ich würde sagen plakativen Einstiegsfrage. Und dann kannst du ja einfach mal gucken, was du so dazu zu sagen hast. Würdest du sagen, die Pandemie, verursacht durch den Coronavirus, ist eine Krise im Sinne einer Gelegenheit oder eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes?
Sehr schön weite Frage. Ich versuche trotzdem möglichst kurz zu antworten. Erstmal ist es eine Katastrophe. So, und das muss man festhalten, das steht völlig außer Frage. Ich verweise dann auch gerne darauf, was gerade bei uns in den Medien super, super wenig vorkommt, was das als Katastrophe eigentlich auch für Menschen außerhalb Europas bedeutet. Also man merkt das in der Tagesschau, geht es immer zuerst wie üblich nationalistisch um Deutschland, dann anschließend um Europa, wenig um das außerhalb dieses europäischen Raumes, wo die Katastrophe sich natürlich noch wesentlich stärker auswirkt. Eine Krise ist es auch. Krise und Katastrophe würde ich unterscheiden. Denn in der Krise geht es nicht nur darum, dass was Schlimmes passiert, sondern dass es auch eine Zeit ist, in der politische Weichenstellungen vorgenommen werden. Also wo die Katastrophe dann bearbeitet wird. Und zu den Gelegenheiten, die sich dabei auftun, gehört auf jeden Fall, dass es immer Gelegenheiten für unterschiedliche Kräfte sind. Also es gibt Positionen von links, wo Überlegungen angestellt werden, wie lassen sich bestimmte Schritte, die jetzt unternommen werden, so ausbauen, dass im Ganzen eher ein solidarischer Umgang mit der Krise dabei herauskommt. Es gibt aber genauso gut auch die Projekte der Rechten, die nun der Meinung sind, das ist genau die Zeit, um wirtschaftsradikale und autoritäre Maßnahmen durchzusetzen. Insofern hängt die Frage nach Gelegenheit dann natürlich immer sehr davon ab, Gelegenheit für wen und für welchen Zweck.
Vielleicht könnten wir mal so ein bisschen praktischer bzw. genauer mal vielleicht formulieren, was wären denn jetzt aus so einer linken Perspektive Gelegenheiten? Ist die aktuelle Situation tatsächlich gar eine Gelegenheit zur Revolution, in welcher Form auch immer, oder ist es eher eine Gelegenheit, linke Theorien zur Überwindung kapitalistischer Verhältnisse publik zu machen oder eben Fehler und Mechanismen irgendwie dieses Systems aufzudecken? Oder ist es vielleicht eher einfach nur Gelegenheit tatsächlich zu ganz, ganz praktischen Ansätzen wie Solidarität untereinander? Ja, das vielleicht mal so ein bisschen als Frage.
Ich glaube, da gibt es auch wieder drei Aspekte, je nachdem, was man sich anschaut, wer gerade was tut. Am allgemeinsten ist es sicherlich so, dass viele Probleme, die vorher schon bestanden, sich einerseits verschärfen, aber andererseits auch eine öffentliche Aufmerksamkeit dafür größer wird. Es ist immer die Frage, wie man diese Öffentlichkeit erreicht. Theoretisch haben zumindest einige Leute jetzt mehr Zeit, solche Podcasts wie euren zu hören, was ja auch erfreulich ist, und sich damit zu beschäftigen. Und es wäre dann eine Hoffnung, dass ein bestimmtes Bewusstsein für Probleme, die ihr auch schon angesprochen habt, Kapitalismus, Sexismus, Rassismus, weil sich die Lage verschärft, nochmal klarer als Fragen stellen. Dann als zweites, wer antwortet auf diese Fragen? Da haben wir einerseits Maßnahmen offizieller Politik, wo ich jetzt erstmal auf welche eingehe, wo ich sage, da hätten wir Anknüpfungspunkte. Viele von denen haben damit zu tun, dass die Corona-Krise eben nicht alle Menschen gleichermaßen trifft. Also wenn ich eigenen Wohnraum besitze, habe ich weniger Probleme als Mieterin oder Mieter. Da gibt es jetzt immerhin bis September schon die Regelung, dass Mietschulden gestundet werden, also werden aufgeschoben, es kann keine Zwangsräumung geben in diesem Zeitraum. Was im Endeffekt dann nach der Pandemie, wenn man überhaupt von so einem Zeitpunkt ausgehen möchte, ein neues Problem kommt, die Leute sitzen dann da mit ihren Mietschulden. Und das wäre dann nochmal eine Gelegenheit für eine Fortführung von Recht auf Stadtprotesten, um die Forderung zum Beispiel herum, diese Mietschulden jetzt zu streichen. Also die Kosten nicht bei den Mieterinnen zu lassen. Wir haben andere Sachen auch aus anderen Ländern. In Portugal hat zum Beispiel die Regierung jetzt ihr Gesundheitssystem für alle Migranten geöffnet, ob illegal oder legal, und gesagt, alle Leute, die im Land sind, brauchen jetzt Gesundheitsversorgung. Die hätten sie vorher schon gebraucht. Da wird sich dann die Frage stellen, nach der Pandemie könnte man zum Beispiel durchsetzen, dass dieser Zugang auch für Illegale oder Illegalisierte, besser gesagt, offen bleibt. Wir haben in England mittlerweile eine Verstaatlichung der Eisenbahnen. Verstaatlichung ist noch nicht Vergesellschaftung, dass man wirklich damit machen könnte, was man eigentlich damit machen sollte, nämlich im Prinzip umsonst, um nach Bedürfnis Leute zu befördern. Es ist aber zumindest so, dass es nicht mehr so strikt der neoliberalen Ideologie folgt, dass die privat sein müssen und Profit abwerfen. So, sondern das ist jetzt wieder öffentliches Eigentum. Und auch damit könnte man auch im Hinblick auf Klimakämpfe natürlich was anfangen, wenn man sagt, man stellt bestimmte Infrastrukturen in so einem protosozialistischen Sinn dann einfach der Öffentlichkeit zur Verfügung. Wir haben Zwei Punkte möchte ich noch kurz machen. Wir haben dann aus feministischer Perspektive den Punkt, der sehr stark gemacht wird, wo Leute jetzt darauf verwiesen werden, zu Hause zu bleiben, dass das auch problematisch ist, was Gewaltverhältnisse in Familien angeht. Und Berlin hat mittlerweile Hotels geöffnet als Fluchtpunkte. Auch das sind natürlich Maßnahmen, die Problemstellung aus feministischer Sicht mehr ins öffentliche Licht rücken. Wir haben in Italien mittlerweile auch Streiks von Leuten, die sich weigern, weiter zu produzieren, die also auch das Problem aufwerfen, wieso sollen eigentlich alle in der Freizeit zu Hause bleiben, aber ansonsten weiter fürs Kapital arbeiten gehen. Ich glaube, das sind alles so Ansätze, wo so ein bisschen Bewusstsein entstehen kann, gerade in Auseinandersetzung mit solchen Maßnahmen. Und wir haben drittens natürlich praktische Erfahrungen mit Solidarität im Nachbarschaftskreis, wo bei allem Social Distancing, Physical Distancing wäre der bessere Begriff, auch Leute sich kennenlernen, zusammenkommen, Probleme untereinander wahrnehmen, wo spannend wird, ob es dann auch perspektivisch gelingt, aus der gegenseitigen Hilfe in der Krise eine politische Solidarität zu machen für die nachfolgenden wirtschaftlichen, politischen und sozialen Krisen. So viel vielleicht zu der positiven Seite oder wo ich glaube, dass das für uns Ansätze sind, wo man was holen kann.
Ich habe dazu auch gerade gleich noch überlegt, also was ja in der Krise gerade jetzt auch relativ schnell offensichtlich wurde oder aber auch so in der Öffentlichkeit irgendwie viel Thema war, ist quasi die wirtschaftliche Krise, die da dranhängt. Und da habe ich mich gefragt, inwiefern das nämlich aus linker Perspektive nicht auch der Moment ist, nicht nur so konkrete, so kleine Forderungen im Sinne von, es müssen sich jetzt akut für Menschen, die anders betroffen sind als andere, Dinge ändern und da so politische Forderungen reinzubringen, sondern eben auch der Moment ist zu sagen, ja, das ist aber auch nur eine wirtschaftliche Krise, weil wir eben im Kapitalismus leben und das eben auch als Gelegenheit zu nutzen, Kapitalismus als Ganzes in Frage zu stellen und zu sagen, die Krise wäre nicht ganz so groß und nicht ganz so schlimm. Und es wäre eben keine wirtschaftliche Krise, wenn es nicht Kapitalismus gäbe. Und auch viele der jetzt so Forderungen, zum Beispiel nach sowas wie Corona-Grundeinkommen, das ist ja auch immer so beschränkt auf, bis die Wirtschaft sich wieder erholt hat und bis die Krise vorbei ist. Auch da könnte man ja sagen, nö, für immer und so.
Genau das, was du denn gerade sagst mit so Corona-Grundeinkommen, was ja an sich eigentlich erstmal schon mal eine coole Sache wäre, vor allem für alle Menschen, die irgendwie jetzt auch irgendwie deren Bezahlung irgendwie in Gefahr ist. Aber das wäre so, wie worauf ich vorhin noch hinaus wollte, wie so Dinge von Verstaatlichung von Eisenbahnen, was jetzt noch nicht Vergesellschaftung ist, aber dennoch, sind ja wahrscheinlich auch nur temporär. Ne? Also wahrscheinlich wird sich das danach wieder erübrigen, wenn diese als Krise verstandene Realität gerade mal vorbei ist, wenn man überhaupt so darüber reden kann. Kann ja auch fast davon ausgehen, dass wir das halt einfach dann behalten werden, so, ne? Also dieses Virus in der Umlaufbahn und mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber dann sind ja irgendwie aus so einer sozialistischen Perspektive erreichte Ziele werden dann, das ist meine Einschätzung, ja wahrscheinlich dann am Ende auch einfach wieder zunichte gemacht. Und vielleicht gibt es ja dann irgendwie Ansätze, dafür zu sorgen, dass man das irgendwie erhalten kann. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da irgendwie was zu sagen.
Also sicherlich kann gerade so ein Grundeinkommen als Krisenlösung eine ganz gute Methode sein, auch Leute ruhig zu stellen. Es bleibt ja eine Gabe des Staates, der im Kapitalismus die Aufgabe hat, die Verhältnisse so zu moderieren, dass der Laden läuft. Dafür ist er natürlich auch angewiesen, dass wirtschaftliche Prozesse laufen. Und da sehe ich auch ein bisschen Punkt, der häufig vergessen wird in den Debatten, wenn man nur darüber redet, was gerade ansteht, weil ich glaube, die wirklich große Krise kommt tatsächlich im Anschluss. Ich habe die Tage einen Artikel gelesen über die USA und in den USA gehen sie davon aus, dass wir nach der Epidemie, also vor allem in so einem Bereich von Kleingewerbe, was bankrott geht und so, eine Arbeitslosigkeit von 20-30% haben werden. Das ist das Niveau von der Weltwirtschaftskrise 1929. So, und wir wissen, wie die ausging in vielen Ländern, also auch was eine faschistische Gefahr angeht. Solche Zeiten sind meistens aber nicht eindeutig, sondern in der Regel eine Polarisierung. So, man hat Zuwachs sowohl auf der Linken wie auch auf der Rechten und die Versuche von staatlicher Seite, das Ganze irgendwie im Griff zu halten und zu moderieren. Vom bayerischen Ministerpräsidenten Söder gibt es jetzt schon den Beschluss für die Krisenzeit, wobei er offen lässt, ob er damit die Pandemie meint oder auch die nachfolgenden Wirtschaftskrisen, dass die Höchstarbeitszeit aufgehoben ist. Also, dass man nach 10 Stunden mindestens ein Anrecht auf eine Pause hat, das soll gekippt werden. Und da kommen tatsächlich auch so autoritäre Gelüste auf. Wir haben auch das Beispiel aus Ungarn mit Viktor Orban, der die Gelegenheit sehr gut zu nutzen versteht, um diese Selbstentmachtung des Parlaments voranzutreiben und sein autoritäres Regime auszubauen. Da trifft das nochmal zu, dass solche Gelegenheiten von verschiedenen Seiten nutzbar sind. Klar ist, denke ich, für alle, dass sich gravierend etwas ändern wird. Die Tageszeitung Taz hatte am 21. März geschrieben, der Neoliberalismus ist am Ende, nur der Staat kann den Kapitalismus retten. So. Das ist sicherlich Aufgabe staatlicher Politik und im Sinne eines Staatsfetischismus auch nicht das, was wir wollen, was jetzt unsere Alternative zum Neoliberalismus wäre. Ich glaube aber trotzdem insofern an die Chance, dass die Erschütterungen im besten Fall dazu führen, dass Sachen neu in Frage stehen und neu verhandelt werden können. Das hatte Yvonne gerade schon gesagt, der Hinweis darauf, die Verhältnisse sind jetzt auch mit so schlimm, weil das Gesundheitssystem kaputt gespart wurde. Das ist dann auch nochmal ein Punkt, der thematisiert werden muss, wo es dann auch praktisch darauf ankommt, an Bewegungen und Kämpfe anzuknüpfen, die es vorher auch schon gab. Also wir hatten ja Streiks im Pflegebereich, die großen Kita-Streiks und das sind Sachen, die wieder aktiviert werden müssen. Im besten Fall in Kombination mit solidarischen Netzwerken, die sich jetzt gerade aus dem Alltag heraus entwickeln, wo es im besten Fall dann so sein könnte, dass wir dann auch eine andere Grundlage haben für unsere Kritiken, für unsere Utopien und für unser praktisches Handeln.
Ja, in dem Sinne ist gerade ja auch die beste Gelegenheit, um so gewerkschaftliche Kämpfe anzugehen. Also weil ja schon auch gerade noch mal so völlig anders und neu bewertet wird, wer sind die Menschen in dieser Gesellschaft, die wichtige und wertvolle Arbeit machen. Und wie ist die zu entlohnen oder aber auch wie sind so deren Arbeitsverhältnisse und sind ja eigentlich relativ gute Ausgangsvoraussetzungen, um da jetzt anzusetzen.
Genau, also noch einmal einen kleinen Ausflug in die Theorie, weil das ja auch gerade der Bereich ist, wo ich arbeite. Ich glaube, was so ein Einschnitt wie Corona auf jeden Fall auch klar macht, ist, dass zwei bestimmte Vorstellungen, wie Normalität eigentlich funktioniert, jetzt vorbei sind. Die eine, auch eine klassisch linke oder liberale, technischer und sozialer Fortschritt geht immer weiter, den Menschen geht es immer besser. Sowas wird natürlich in Krisen gebrochen. Aber auch eine Vorstellung, die so die letzten 30 Jahre stark war, Geschichte im eigentlichen Sinne ist vorbei, es ändert sich nichts mehr, es passiert nichts mehr, man hat so eine postmoderne Langeweile. All das wird jetzt natürlich gebrochen und in die Lücke oder in diesen Bruch, glaube ich, müssen wir eingreifen, indem wir eben auch betonen, Geschichte ist die Geschichte ergriffener und verpasster Gelegenheiten. Und da geht es dann eben darum, anzusetzen, das gerade möglichst vielen Leuten klarzumachen. Wo ich mir selber unsicher bin oder wo ich eine Frage habe, die ich auch gerne mit euch teile, ist, habt ihr den Eindruck, dass das, was jetzt so an Nachbarschaftshilfe entsteht, im Privaten hängen bleibt? Oder glaubt ihr, dass man das politisieren kann? Also beim Netzwerk Solidarität Stadt Hamsten in Hannover, das auch aus politischen Kreisen heraus gestartet wurde, haben sie von Anfang an klar gemacht, es darf keine ausschließende Solidarität werden. Es darf nicht so sein, dass sich Nachbarschaften jetzt noch mehr abschotten, beispielsweise was die Sorgen von Geflüchteten angeht, nicht nur an den EU-Außengrenzen, sondern auch in den Massenunterkünften hier, dass da quasi verlangt wird von allen, die Hilfe in Anspruch nehmen, dass sie auch akzeptieren, dass das ein solidarisches Projekt sein soll, wo es, finde ich, sehr auf Messerschneide steht, ob das gelingen wird. Habt ihr noch Ideen, wie man so diese Alltagshilfe so politisieren kann, dass wir jetzt die Zeit nutzen, um uns für die Kämpfe danach vorzubereiten?
Ich glaube, mit so ganz konkreten Ideen ist es vielleicht aktuell zumindest für mich noch ein bisschen schwierig. Ich sehe da so ein bisschen außerhalb so innerlinken Debatten die Menschen, glaube ich, noch nicht so ganz sensibilisiert irgendwie dafür. Also wenn wir jetzt mal irgendwie da stumpf ein Beispiel nehmen, also man sieht ja Leute sich halt irgendwie so Social Distancing betreiben wollen, aber dann irgendwie im Rewe richtig wie die Sardinen in der Büchse an der Kasse gedrängt stehen und sich dann gegenseitig die Klopapierrollen aus der Hand reißen. Also das ist ja schon ein Anfang, also ein Ausmaß, wo man halt sieht, dass diese Menschen sich wahrscheinlich dann auch außerhalb ihres Kosmos, den sie ja wahrscheinlich erstmal in Familie, Nachbarschaft, Nationen gliedern, sich zum Beispiel eben dann nicht dafür sensibilisieren, dass halt irgendwie Menschen an EU-Außengrenzen irgendwie in Flüchtlingsheimen tatsächlich fast zusammengepfercht leben müssen und keinen Wasserzugang haben. Und es dort wahrscheinlich sehe ich leider gerade nicht, dass es so aus einer Mehrheitsgesellschaft einen tatsächlich praktisch solidarischen Ansatz geben wird. Das ist dann vielleicht eher auch einfach die Aufgabe einer Linken, irgendwie da jetzt dann mehr anzusetzen und dafür zu sorgen, dass es dahingehend kommt, so dass das passiert. Dass man Solidarität statt Hamster ist da halt tatsächlich ein Ansatz, und es gibt dort ja auch zum Beispiel so Telegram-Gruppen, wo ich drin bin, wo weitaus mehr Leute sind, die also als nur aus linken Kontexten, wo man sich schon gegenseitig ein bisschen dafür bewusst macht, okay, Leute brauchen halt vielleicht irgendwie Solidarität. Aber in so einem großen gesamtgesellschaftlichen Kontext sehe ich das leider noch nicht. Ich befürchte ja, das ist so ein bisschen noch meine These vom heutigen Thema, dass wir eher auf wahrscheinlich regressive Krisenbewältigungsstrategien erleben werden, eben dass Menschen sich noch mehr versuchen abzuschotten und irgendwie rassistisch anstatt solidarisch auf die Krise agieren. Aber
ich würde sagen, ganz so zu 100% nehme ich das nicht so wahr, weil ich würde sagen, dass zum Beispiel, was so die ganze Thematik um Wohnungslose angeht, dass die schon auch in diesen ganzen Solidaritätsnetzwerken gerade relativ breit aufgegriffen wird. Und das, also ich habe schon auch das Gefühl, dass gerade so diese Fragestellung um Geflüchtete und EU-Außengrenzen, da kommen immer so die Linken daher und sagen, ja, das dürfen wir aber auch nicht vergessen. Aber dass gerade auch so diese 1000 Menschen, die sich da in Hannover gerade solidarisieren miteinander, so einen Fokus haben auf, was so Klasse angeht und Wohnungslosigkeit, dass das da halt eben sehr wohl Thema ist, dass das jetzt irgendwie darum geht, dass irgendwie das für alle Menschen gleich ist. Und natürlich hat das einen blinden Fleck, aber das ist ja auch schon mal ein, was ja sehr entgegenspricht dieser Konkurrenzhaltung eher, wir horten jetzt alle Klopapier und so als Gegenpol. Aber trotzdem vergisst das ja Sachen.
Ich glaube auch, was die Corona-Krise mit anderen historischen Krisen gemeinsam hat, dass auch für eine Linke gemeinsame Fragen entstehen und auch vielleicht Antworten aufkommen, die Leute begreifen, weil sie überhaupt mit der Frage was anfangen können. Also unsere Lieblingsfrage, was kommt eigentlich nach dem Kapitalismus? Da interessiert sich ja niemand für die Antworten, wenn man die Fragen nicht teilt. Die Frage, was kommt nach Corona, ist tatsächlich gerade eine, die durch dieses Ereignis aufgeworfen wird. Und das ist auch durchaus typisch für solche Krisenmomente und für eine bestimmte Art, wie man die nutzen kann. Also in meinem Buch »Die Gelegenheit ergreifen« habe ich einen längeren Exkurs zu 1968, was ich ein bisschen vorbildhaft finde, in der Hinsicht, da gab es ein politisches Ereignis, nämlich die sogenannten geplanten Notstandsgesetze in Deutschland der Großen Koalition, vergleichbar mit dem, was wir an Polizeigesetzen die letzten Jahre hatten. Und was dann im besten Fall passieren kann, ist eine Konzentration von linken Kräften auf ein Thema. So, und damals war das Jugendbewegung, Studierendenbewegung zusammen mit Gewerkschaften, Friedensbewegung und kritischer Wissenschaft, die über so einen Zeitraum von 2-3 Jahren an einem Thema gearbeitet haben und an diesem Thema unglaublich viel aufrollen konnten, was es an autoritären Tendenzen in der Gesellschaft gibt. Und daraus wurde dann eben so eine außerparlamentarische Opposition und diese linke Bewegung um 1968, in deren Tradition wir uns heute ja auch immer noch ein Stück weit bewegen. Also da hatte man auch solche Krisen nutzen können, anhand von bestimmten Ereignissen und Themen, um eine Konzentration der eigenen Kräfte zu versuchen, um untereinander mehr bündnisfähig zu werden und vielleicht von einer kommentierenden Rolle ausgehend dann dahin zu kommen, auch nicht nur eine intervenierende, sondern eine organisierende Linke zu werden. Gerade in solchen Kontexten, wenn man den historischen Bogen noch ein bisschen weiter spannt, kann es auch durchaus sein, dass rechte Angriffe bewusstseinsfördernd sind. So. Also ich erlebe auch, dass Leute sich über bestimmte Sachen wie die Handyüberwachung zur Kontrolle der Bevölkerung erschrecken. So. Und ganz häufig sind demokratische oder soziale Offensiven ja auch als Reaktion zu Schlimmerem entstanden. Also wenn man daran denkt, großes historisches Vorbild, die Spanische Revolution 1936, wo ganz viel passiert, wo Leute sich in ihren Stadtteilen und Fabriken organisieren, Selbstverwaltung aufbauen. Das ist ja auch eine Antwort auf einen faschistischen Putsch. So, das heißt nicht, dass ich mir faschistische Putsche wünsche, um aus dem Widerstand was zu machen. Aber ich glaube trotzdem, dass es halt immer diese Offenheit gibt in der Krisensituation, dass auch wir auf das reagieren müssen, aber auch reagieren können, was an Verschlechterungen eintritt und im besten Sinne dazu kommen können, dass sich darüber Menschen politisieren und im Widerstand dann auch neue Beziehungsweisen, Umgangsformen und solidarische Praxen entstehen können, die jetzt aus Falkensicht gesprochen vielleicht sowas wie Keime von sozialistischer Bewegung werden, wenn es gut läuft. Das soll deine Zweifel überhaupt nicht vom Tisch wischen, sondern einfach nur konfrontieren.
Zu dem Punkt, dass es ja einfacher ist, gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern, wenn man so einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt hat, mit wenn so viele Menschen einen gemeinsamen Anknüpfungspunkt haben, würde ich sagen, dass gerade auch, wovon ja aktuell so gut wie alle betroffen sind, sind diese ganzen Einschränkungen bürgerlicher Freiheitsrechte, also alles, was zusammenhängt mit so Kontaktsperre, Ausgangssperre, Versammlungsverbote, Handyüberwachung. Und ich würde sagen, dass das einerseits, man sich die Frage stellen kann, okay, wo sagen Leute, okay, weil das jetzt total viel Sinn macht, nehmen wir das alles einfach unkritisch in Kauf, und dann sind so die Corona-Bewältigungsstrategien eher dienlich für so Überwachungsstaat-Momente, oder aber umgekehrt die andere Perspektive, wo ist das halt eben genau der Anknüpfungsmoment, wo gerade ganz viele Leute sagen, das darf alles, also diese ganzen Maßnahmen machen alle Sinn, aber man kann das nicht so unkritisch irgendwie jetzt alles hinnehmen. Und ich würde schon auch sagen, dass viele Leute sich auch gerade so kritisch damit auseinandersetzen und sagen, da muss man aber auch vorsichtig sein, und was heißt das dann für die Zeit danach? Das ist ja auch ein guter Anknüpfungsmoment als aus linker Perspektive, um so Staatlichkeit und Repressionsmomente zu kritisieren.
Großes Thema wird auf jeden Fall für diese Post-Corona-Zeit dann ja auch werden, wie man die Kosten der Krisenpolitik verteilt. Also da werden jetzt 150 Milliarden ausgegeben, können Staaten auch machen, weil sie darüber verfügen, aber sie werden sich das wieder reinholen. Und das wird ein großes Konfliktfeld im Anschluss, wo sie das holen. Wenn man jetzt mit Falkensicht da drauf guckt, müssen wir natürlich dann auch dafür kämpfen, dass das nicht in Bereichen wie Jugendarbeit, Sozialarbeit wieder eingespart wird. Also das wird ein Thema, was uns ganz direkt interessieren muss, wo bestimmte Vorschläge von linken Parteien man muss jetzt Sonderabgaben auf große Vermögen machen, nochmal interessant sind, weil dadurch natürlich auch vielen Leuten nochmal klar gemacht werden kann, wie sind Vermögensverteilungen in diesem Land eigentlich und wo wäre da Geld zu holen, wenn man verhindern will, dass das durch Sozialabbau wieder reinkommt, was eine große Bedrohung ist. Und in dem Rahmen, um auf Falken und dann auf Hannover zu kommen, ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, dass sich die Nützlichkeit der Falken nochmal anders herausstellen lässt. Das war so ein Gedanke, den ich hatte im Gespräch mit Nachbarn, die jetzt von ihren Arbeitgebern gezwungen sind, Urlaub zu nehmen, also ihren ganzen Urlaub zu verbrauchen, und die werden nicht mit ihren Kindern und Jugendlichen im Sommer wegfahren können, weil die Urlaubstage weg sind. Wenn man den Kindern und Jugendlichen dann Urlaub ermöglichen möchte, ist man bei einer ganz klassischen Aufgabe von Falkenarbeit, nämlich Erziehung nicht nur privat familiär zu gestalten, sondern zum Beispiel auch diese Zeltlager als Option nochmal anzubieten und zu bewerben. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das für Eltern dann eine Möglichkeit ist, die keine Urlaubstage mehr haben. Dann können zumindest die Kinder mit den Falken nochmal wegfahren auf Zeltlagern, die ja auch nicht nur Bespaßung sind, sondern zumindest ein Stück weit mit dazu dienen, solidarische Verhaltensweisen einzuüben. Also dieser Kernbereich von Falken wird dann nochmal interessanter. Und auch auf so Alltagsebene, was ich erlebt habe bei uns in der Straße, gibt es einen Kiosk, wo der Kioskbesitzer sich große Sorgen macht, ob er diese Corona-Krise überleben wird. Ich weiß mittlerweile, dass das vielen Kiosken in Hannover so geht. Das ist ein Stück weit spannend, weil Hannover sich ja unter anderem mit seiner Kioskkultur beworben hat als Kulturhauptstadt. So, aber es ist fraglich, ob wir diese Kioske noch haben werden in der Wirtschaftskrise im Anschluss an Corona. Und da habe ich aber auch den Eindruck, da gibt es Ideen, auch bei uns im Haus. Wir müssen das thematisieren, wir müssen die Nachbarschaft ansprechen. Kauft eine Kiste Bier am Kiosk, wenn ihr dieses Kleingewerbe retten wollt. Und das ist natürlich auch was, wo Leuten klar wird, so die Dinge passieren den Einzelnen nicht mehr als Einzelne, so, sondern da ist eine neue gesellschaftliche Situation, die ganz für ganz viele Leute ändert. Und ich habe auch den Eindruck, eine Menge Leute suchen nach Möglichkeiten, da einzugreifen. So, und überhaupt die Dinge, die im Alltag passieren, nicht mehr als selbstverständlich hinzunehmen, sondern immer auch zu gucken, was können sie selber dabei tun. So, und das können auch Kinder und Jugendliche schon im Kleinen und lernen es wahrscheinlich auch genau in solchen Krisensituationen. Und so eine Politisierung des Alltags wäre wahrscheinlich das Beste, was für uns dabei herauskommen kann. Aus dieser Krisensituation, wenn man auch versuchen will, die nicht nur als Katastrophe wahrzunehmen, sondern bestimmte Gelegenheiten auch zu nutzen.
Ja, ich würde auch sagen, dass ein unserer Kernthemenfelder und Aufgabenbereiche ist ja eben Solidarität und solidarisches Miteinander jungen Menschen zu vermitteln und auch im gemeinsamen Umgang dann zu leben. Und das ist ja eigentlich gerade die bestmögliche Gelegenheit, das in breite Teile der Gesellschaft zu tragen durch ganz kleine alltägliche Handlungen und dabei immer wieder darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig das ist und in was für einem größeren Rahmen das aber auch stattfinden muss. Und da würde ich auch sagen, dass wir gerade jede Menge Anknüpfungspunkte in der Praxis haben und finden können. Okay, wir reden jetzt schon seit einer ganzen Weile ein bisschen über das Themenfeld und ich habe das Gefühl, dass wir etliche Dinge uns so angeguckt haben. Würde euch noch irgendwas einfallen, wo ihr sagt, das würdet ihr so, habt ihr noch nicht gesagt, noch nicht gedacht? Also wahrscheinlich könnte man noch stundenlang über das Thema reden. Aber wir beschäftigen uns in der nächsten Podcast-Folge ja eben auch quasi mit der konkreten Initiative Solidarität statt Hamsterkäufe. Das heißt, wir werden da inhaltlich sowieso auch dranbleiben. Deswegen müssen wir vielleicht heute auch gar nicht so zu Ende diskutieren. Aber würden euch jetzt so spontan noch Sachen einfallen, wo ihr sagt, die wollt ihr jetzt noch andiskutieren oder loswerden?
Nö, ich glaube, ich bin relativ bedient und informiert und relativ zufrieden auch mit dem Gesprächsverlauf. Und ich gucke gerade nochmal über meine Liste, aber ich glaube, hier ist eigentlich alles relativ gut. Vielleicht, wir haben ja eben schon mal darüber geredet, was so praktische linke Ansätze werden können oder so, wie so Politisierung daraus entsteht, aber wenn wir das mal umdrehen, was für einen Nutzen oder was wie könnte sich vielleicht Praxis jetzt eben so von Rechten vielleicht auch in der Post-Corona-Zeit dann irgendwie verändern? Sind da erwarten wir dort Dinge, die vielleicht noch irgendwie schlimmer sind als jetzt? Also wenn wir irgendwie ja schon so Dinge hören, wie dass Menschen halt tatsächlich Grenzschließung erst gefordert und dann irgendwie konsequent befürwortet haben, dass Menschen irgendwie ihre rassistischen Ressentiments daran auslassen, von welchen Menschen eben das angeblich da und dahin gekommen sei. Irgendwie vielleicht nehmen Rechte da ja am Ende irgendwie auch draus mit, wo sich dann vielleicht auch dahingehend eine Theorie- und Praxisveränderung für Linke ergibt.
Also klar, wenn es den Rechtspopulisten gelingt, das als ein Problem von Internationalität und offenen Grenzen darzustellen, dann wird es schwierig. Dem kann man aber auch Erzählungen entgegensetzen. Also es ist mittlerweile so, dass Deutschland Hilfslieferungen aus China bekommt und kubanische Ärzte nach Italien reisen. So, das ist noch nicht die Weltrepublik, wie man sich die eigentlich wünschen würde, aber das ist eine mögliche Gegenerzählung auch von gegenseitiger Hilfe, weil einfach klar wird, solche Epidemien passieren nicht einzelnen abgesonderten Nationen, sondern das sind Menschheitsfragen. Ähnlich sehr verwandt zur Klimafrage, wie sie vorher die letzten Jahre thematisiert wurde, dass man da auch noch so ein Weltbewusstsein schaffen kann. Abschließend wichtig ist mir auch bei dieser Perspektive auf Krise als Gelegenheit, nicht in so eine Katastrophen-Euphorie zu verfallen. Das darf auch nicht so wirken, als würden wir uns jetzt freuen, endlich mal wieder ein Thema zu haben. Denn Themen hatten wir immer. So, und da haben wir auch einige erwähnt über die letzten Jahre. Und es ist auch klar, Kapitalismus hört nicht von selber auf. Das ist ein System, was Weltkriege überlebt hat. Das kann innerhalb dieses Systems für Menschen erträglicher oder unerträglicher werden. Aber um tatsächlich über Transformation nachzudenken in eine bessere Gesellschaft, muss man dann doch auch darauf beharren, es sind halt die Menschen, die handeln und die Gelegenheit nutzen können, von der einen oder der anderen Seite.
Ich würde zum Beispiel auch sagen, dass quasi es ja eigentlich immer eine Aufgabe ist von Linken, wenn so rassistische oder sexistische Ressentiments oder quasi so Äußerungen im Raum stehen, egal wo, ob irgendwie im Familienkreis, bei Freunden, naja gut, Freundinnen sollte man hoffentlich keine haben, die sowas sagen, aber hin und wieder sind wir ja alle auch mal an der einen oder anderen Stelle noch nicht so ganz zu Ende reflektiert, quasi immer Position zu beziehen, und ich würde sagen, das ist gerade jetzt auch besonders wichtig. Also jedes Mal, wenn Leute versuchen, den Umgang mit der Situation eher in so eine Richtung zu lenken, der eher rechten Ideologien in die Hände spielt, ist voll wichtig, jetzt quasi zu betonen, nee, da sind irgendwie, und da linke Perspektiven irgendwie nach vorne zu pushen.
Wie vorhin schon festgestellt, Kapitalismus und seine Folgen macht ja natürlich, seine Folgen irgendwie machen natürlich nicht nur irgendwie an Grenzen halt, und deswegen ist es auch gerade jetzt irgendwie wichtiger denn je, sich bewusst zu machen, dass an den EU-Außengrenzen Lager existieren, in denen Menschen keinen Zugang dazu haben, Social Distancing zu betreiben, geschweige denn sich mal vernünftig irgendwie die Hände zu waschen. Und die gehören zu Menschen, die von den schlimmen Folgen dieser Pandemie wahrscheinlich härter betroffen sind. Deswegen müssen die Lager an den EU-Außengrenzen sowieso, und das Lager Moria im Speziellen, was wahrscheinlich mittlerweile relativ bekannt ist, in dem irgendwie man angefangen hat, die Versorgung einzustellen, in dem es kein Wasser gibt, müssen diese Lager halt evakuiert werden, und das ist eben am Ende auch eine linke Position, die auch in dieser Zeit wichtig vertreten werden muss. Es findet eine Verschiebung von Themen in der Öffentlichkeit statt, in der sowas nur noch irgendwie marginal stattfindet, und darauf müssen wir aufmerksam machen, und da müssen wir auch, soweit es geht, irgendwie handeln. Evakuiert diese Lager und führt euch anderweitig auch vor Augen, dass nicht alle Menschen ein Zuhause besitzen. Es gibt aber andersrum auch Menschen, die in ihrem Zuhause oder als das, was man das so versteht, eben nicht sicher sind. Es gibt Menschen, die sind von häuslicher und sexueller Gewalt betroffen. Wir müssen gerade in dieser Zeit, auch wenn vorhin schon ein Beispiel gebracht wurde, in Berlin war das mit so einem Hotel, aber in einem viel größeren Maßstab, es müssen Räume geschaffen werden, in denen solche Menschen auch geschützt werden können.
Falken als Organisation finde ich in dem Kontext noch einmal interessant zu erwähnen, weil die Falken sind ja auch bereits international organisiert. Es gab dieses Solidaritätsprojekt der israelischen Falken in den griechischen Lagern, was dann einem faschistischen Brandanschlag zum Opfer fiel. Also die hatten so ein Solidaritätshaus da gebaut und versucht, praktisch zu helfen. Das war auch das Projekt, wo dann deutsche Identitäre das mit angegriffen haben sollen. Was nochmal zeigt, wie sehr diese Krisenzeiten eine Polarisierung und eine Zuspitzung von Konflikten bedeuten und wie wichtig es ist, sich zu organisieren und sich aufzustellen und nicht zuletzt dann eben auch über Staatsgrenzen hinweg, wie die Falken das eigentlich aus guter Tradition schon sehr lange tun und bestimmt auch weiter tun werden.
Okay, ich würde sagen, wir belassen uns auch dabei und freue mich. Ich fand es ein gutes Gespräch. Danke an dich, Alexander, dass du da warst und dich mit uns darüber unterhalten hast. Der Plan für die nächste Folge ist, dass eine Person von der Initiative Solidarität statt Hamsterkäufer vorbeikommt und uns irgendwie nochmal erzählt, wie die hier in Hannover versuchen, eben diesen Solidaritätsgedanken im Umgang mit der Corona-Krise in so einer ganz praktischen Alltagshandlung in die Tat umzusetzen. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf und hoffen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Damit beenden wir das heute auch. Hoffentlich hören und sehen wir uns alle beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin, bleibt gesund, achtet aufeinander und Freundschaft.